Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Willkommen bei Bildung in Thüringen, der ersten Sendung im März 2021. Mein Name ist Michael Kummer, ich bin euer heutiger Moderator. Und die Sendung ist pickepacke voll mit zwei Interviews, zwei längeren Gesprächen, die ich zum einen mit Katrin Fitztum, der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen, und zum anderen mit Nadine Hübener, sie ist dort die Bildungsreferentin, geführt habe. In dem ersten Gespräch, das etwas länger geht, habe ich mit Katrin Fitztum darüber mich unterhalten, über den Dialog Schule 2020 Prozess. Klingt erstmal komisch, ist es am Anfang auch, aber dann lernen wir kennen, was das genau ist. Also das Bildungsministerium hat ein Papier veröffentlicht, wo darin quasi die Probleme und die Lösungen der Probleme, die im Schulbereich ja vielfältig sind, aufgezeigt werden. Katrin wird uns darüber berichten, wer hat da eigentlich teilgenommen, wie war das Verfahren und was sind eigentlich so die Kernforderungen, die daraus entstehen und was macht man jetzt mit so einem Papier? Und das zweite Gespräch habe ich mit Nadine Hübner gemacht und da geht es primär darum, um die Aufsichtspflicht in Kitas. Sie selber ist ja Referentin für Bildung und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bietet in unregelmäßigen Abständen auch Seminare zu verschiedenen Themen an, unter anderem zu diesem. Diesmal natürlich online. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie das so funktioniert, ob das angenommen wird und dann natürlich auch auf das Thema selber Aufsichtspflicht geschaut. Was ist das eigentlich? Wo ist die eingeschränkt? Wann? Wie kann man sich absichern, auch als Erzieherin, als Erzieher? Die beiden Interviews, aber zunächst hört ihr einen Aufruf der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen an alle Pädagogen und Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen. Lasst euch impfen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, an den Kitas, an den Schulen, an den Erwachsenenbildungseinrichtungen, in der Kinder- und Jugendhilfe, überall da, wo ihr mit Menschen, mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun habt. Wenn wir wollen, dass wir wieder in Präsenz arbeiten müssen, ist es wichtig, dass ihr euch selbst schützt, dass ihr nicht zu Überträgerin des Virus werdet. Und das bedeutet, dass ihr euch im besten Falle impfen lasst. Die Möglichkeiten werden zunehmend geschaffen. Wir sind noch nicht ganz zufrieden damit, dass noch nicht alle Pädagoginnen und Pädagogen das Impfangebot in Anspruch nehmen können. Aber wer es machen kann, sollte es tun. Und sobald neue Termine da sind, meldet euch zum Impfen. Das ist nicht ganz leicht, das wissen wir auch. Es ist nicht nur ein kleiner Pieks. Da gibt es Impfreaktionen, mit denen man umgehen muss. Und da treibt vielleicht auch den einen oder anderen eine Sorge, ob der Impfstoff schon sicher ist. Aber ganz ehrlich, wenn wir tatsächlich sichere Bildung haben wollen, dann ist Impfen dazu ein wichtiger Beitrag.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Und bei mir im Interview ist jetzt Katrin Fitztum, die Landesvorsitzende der GEW Thüringen. Hallo Katrin.
Hallo.
Es gab ein großes und wichtiges Thema, was das Bildungsministerium auf allen Kanälen publiziert hat in der letzten Woche, und zwar am 25. und 26. Februar, das war zweigeteilt, diese Veröffentlichung, ist der sogenannte Dialog Schule 2030, das Endpapier, die Endversion, die Ergebnisse sind da veröffentlicht worden. Erstmal am 25. Februar wurde mit den Hauptbeteiligten quasi eine Art virtuelle Pressekonferenz gemacht und am 26. Februar hat dann der Bildungsminister Helmut Holter dem Bildungsausschuss im Thüringer Landtag den Abschlussbericht übergeben. Erstmal ganz grundlegend für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben. Was bedeutet das eigentlich Dialogschule 2030? Wer war da eigentlich mit wem im Dialog?
Also der Dialog Schule 2030 ist im Grunde genommen die Fortsetzung des von Helmut Holter begonnenen Diskussionsprozesses insgesamt. Es gab ja zunächst den Kommissionsbericht zur Zukunft Schule in Thüringen, der 2017 veröffentlicht worden ist, wo es darum ging, tatsächlich erstmal die Problemlagen zu erfassen. Und daran schloss sich an der sogenannte Dialogprozess, Werkstattprozess zum Thema Thüringenplan, wo es auch schon ein bisschen mehr um Umsetzungsfragen ging, aber tatsächlich noch mal stärker an den Problembeschreibungen gearbeitet worden ist und noch nicht so sehr der Blick in die Praxis geworfen wurde. Und nachdem dieser Thüringenplan fertig war, stellte sich natürlich die Frage, ja, was machen wir jetzt mit den auf den Tisch gelegten Problemen? Das ist zwar ein wichtiges Zwischenergebnis, aber eigentlich muss es ja darum gehen, Probleme auch tatsächlich zu lösen. Und daraufhin hat Helmut Holter im Grunde genommen wieder alle Beteiligten, also an Schule Beteiligten, das heißt Lehrkräfte, Erzieherinnen, Schulträger, Schulämter, Schulleitungen, aber auch die Gewerkschaften, die politisch Verantwortlichen wieder an einen Tisch geholt im Dezember 2019 und den Dialog 2030 begründet. Und dann haben wir in 7 Werkstätten tatsächlich an der Frage gearbeitet, wie man die auf dem Tisch liegenden Probleme tatsächlich bewältigen kann. Und ein großer Unterschied zu den vorangegangenen Prozessen war tatsächlich, dass sich diesmal alle Parteien, also alle demokratischen Parteien, beteiligt haben. Das war ja vorher nicht der Fall. Da hatte sich ja insbesondere die CDU aus dem Prozess ausgeklinkt und hat gesagt, nee, sie will in Opposition bleiben und einfach mit der Problembeschreibung umgehen. Diesmal hat sie sich auch tatsächlich mit beteiligt, weil wir von vornherein gesagt haben, Bildungspolitik ist so wichtig, dass sie nicht nur an Legislaturperioden orientiert funktioniert, sondern sie muss eine Perspektive aufweisen. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für den Dialog 2030.
Du hast jetzt die ganze Reihe aufgezählt, die da teilgenommen haben, Lehrkräfte, Schulträger, Gewerkschaften und so weiter. Eltern und Schüler tauchten da nicht auf. Waren die in diesem Prozess beteiligt?
Doch, die waren selbstverständlich beteiligt, weil sie natürlich als Nutznießerinnen des Schulsystems natürlich auch ihre Perspektive mit einbringen müssen und das natürlich auch sehr aktiv gemacht haben. Und das war tatsächlich auch das Gewinnbringende an dem Dialog 2030, aus den verschiedenen Perspektiven heraus Dinge zu beleuchten, manchmal Verständnis auch zu wecken, warum manche Dinge nicht so gut gehen, aber gleichzeitig auch nochmal eine Idee aufzugreifen, die aus Sicht eines anderen Akteurs ja eine Praktikabel zu sein scheint und dann zu gucken, was bedeutet das tatsächlich und wie kann man das umsetzen. Also es ging weniger immer um die Frage, das kennen wir ja oft aus den Diskussionen, man macht einen Vorschlag und es kommen sofort 10 Gründe, warum das alles nicht geht. Und das war im Dialog 2030 ein anderer Ansatz. Wir haben in aller Regel bei allen Ideen, die auf den Tisch gelegt worden sind, abgeklopft. Wie könnte es denn gehen? Natürlich ist auch klar, nicht alles funktioniert. Manches braucht auch ein bisschen mehr Zeit. Es bedeutet tatsächlich eine Umstrukturierung von bestimmten Prozessen, von Strukturen. Aber es wurde vom Grundsatz her erstmal nichts von vornherein ad acta gelegt.
Du hast die nochmal aufgezählt, die daran beteiligt waren, jetzt auch mit Eltern und Schülern. Und vom Ministerium, nehme ich mal an, die Hausspitze. Waren denn dort auch, sagen wir mal, hohe Beamte, die verschiedene Abteilungen dort leiten, auch mit involviert in diesen Prozess? Und wenn ja, das wirft ja quasi alle meine Vorurteile über den Haufen, wenn da Beamte und Beamtinnen sitzen, die quasi lösungsorientiert, die erstmal nicht sagen, warum es nicht geht, sondern die sagen, wir gucken erstmal, was wir alles wollen. Und waren die daran beteiligt? Und zweite Frage, haben die sich da umstellen müssen oder hat denen das auch Freude bereitet?
Also sie waren dabei, sie haben ja auch schon den Prozess zum Thüringenplan mitbegleitet, da hatten sie aber aus meiner Sicht häufig die Rolle übernommen zu sagen, was alles nicht geht. Offenbar hat der Bildungsminister sie nochmal anders eingefangen und sie in diesen Dialogprozess aktiv mit einbezogen. Sie haben oft die Moderation gehabt und hatten aber tatsächlich auch die Funktion, die Aufträge, die sich aus den Arbeitsgruppen ergeben haben, wohlwollend zu prüfen, eben mit dem Blick, was müsste man denn ändern, damit es funktioniert und nicht sofort die Schere im Kopf zu haben, was auf Grundlage von geltenden Verordnungen beispielsweise gerade überhaupt nicht denkbar ist, sondern zu sagen, dann muss man das eben anfassen und der Stelle ändern. Das war dann sozusagen auch ihr aktiver Beitrag. Und ich habe tatsächlich die Referentin des Ministeriums oder auch die Abteilungsleiterin des Ministeriums als tatsächlich konstruktiv wahrgenommen. Mhm.
Kannst du vielleicht nochmal zum zeitlichen Umfang sagen? Du hast jetzt gesagt, 2017 diese ersten Schritte in die Richtung und jetzt ist 2021. Aber wie oft habt ihr euch da getroffen? Vielleicht 10-mal, 20-mal, 100-mal? Was war so der Arbeitsaufwand?
Also wir haben im Dezember 2019 angefangen und hatten einen relativ straffen Zeitplan für die 7 Werkstätten. Dann kam Corona dazwischen. Manche Werkstätten haben Klausurtagungen gemacht, die haben sich 2-3 Tage zusammengefunden und haben sehr intensiv gearbeitet. Andere Werkstätten haben das in mehrstündigen Sitzungen gemacht. Durch Corona ist das so ein bisschen verrutscht. Viele mussten sich virtuell treffen. Und ehe das sozusagen ins Laufen kam, ist der Prozess ein bisschen nicht eingeschlafen, sondern hat sich so ein bisschen verlangsamt. Und zugleich ist dann aber sozusagen, ich würde sagen, November das Tempo wieder angezogen. Wir haben zu den Werkstätten eine Steuerungsgruppe gegründet gehabt, die sozusagen die Ergebnisse der Werkstätten schon mal vordiskutiert, andersrum, die Ergebnisse der Werkstätten sozusagen andiskutiert, nochmal prüft, was wäre aus unserer Sicht jetzt wichtig, welche Impulse geben wir da nochmal rein. Und die haben sozusagen ihre Berichte geschrieben. Und aus diesen Berichten gab es dann nochmal eine Redaktionsgruppe, die tatsächlich am Ende diesen Bericht verfasst hat. Immer auch in Rücksprache mit den Werkstattleitungen, damit man möglicherweise Missverständnisse gut ausgleichen kann und nichts Falsches im Bericht steht. Und der Prozess hat sich tatsächlich im Dezember ordentlich verdichtet. Ich würde sagen, die Redaktionsgruppe hat sich zu dem Zeitpunkt einmal wöchentlich getroffen, um eingegangene Änderungsvorschläge nochmal mit einzuarbeiten. Die Struktur des Berichts sah am Anfang ganz anders aus, als sie jetzt sozusagen ist. Also wir haben beispielsweise in der Steuergruppe festgestellt, dass es, glaube ich, eine gute Idee ist, die Kernforderungen, die in den Werkstätten vermehrt aufgetreten sind, tatsächlich vorn ranzustellen und nicht sozusagen den Leser, die Leserin zu zwingen, sich durch alle Seiten zu lesen, sondern sozusagen kompakt zu wissen, was sind die Kernbotschaften des Dialogs und dass man dann aber sozusagen das nochmal einbindet in die grundsätzliche Debatte. Und am Ende kann man nochmal nachlesen in dem Bericht die einzelnen Werkstattergebnisse, damit auch wirklich nichts verloren geht, haben wir gesagt, die werden in ihrer Vollständigkeit, aber auch natürlich in ihrer Offenheit, wo Fragen noch nicht geklärt sind, einfach veröffentlicht, damit jeder weiß, woran haben die Werkstätten gearbeitet und was sind vielleicht auch noch tatsächlich ungeklärte Fragen, bei denen andere Menschen möglicherweise nochmal einen Blick drauf werfen müssen, um zu sagen, so könnten wir es machen.
Okay, weil gerade das Stichwort gefallen ist, wenn man das nachlesen möchte, auch zu den Einzelwerkstätten, dann muss man natürlich auch gucken auf den Internetseiten des Thüringer Bildungsministeriums. Dort ist das alles veröffentlicht. Was du angesprochen hast, aber nicht richtig ausgeführt hast, deswegen kommen wir jetzt dazu, das sind die Kernforderungen, die immer wieder auftauchten. In der Veröffentlichung oder Pressemitteilung des Bildungsministeriums ist von 4 Kernforderungen die Rede. Ich lese sie mal kurz vor. Es geht also darum, dass viele und dann auch unbefristete Stellen geschaffen oder erhalten werden. Die zweite, es geht um gute Bedingungen für den Seiteneinstieg. Die dritte, multiprofessionelle Teams sollen etabliert werden an den Schulen. Da frage ich mich spontan, gibt es die noch nicht? Woran liegt das? Und das vierte ist Thema Digitalisierung. Da brennt es allen unter den Nägeln. Das soll schnell sein, das soll nachhaltig sein und vor allen Dingen auch flächendeckend. Das sind die 4 Kernforderungen, die das Ministerium auch so veröffentlicht hat. Vielleicht könnten wir uns da mal vorarbeiten. Also erster Punkt, ausreichend viele und unbefristete Stellen. Was bedeutet das? in welchem Bereich und was heißt ausreichend?
Also der gesamte Dialogprozess ist ja gekennzeichnet darin, dass wir derzeit mit einem Lehrkräfte- bzw. Personalmangel an Schulen zu kämpfen haben und gleichzeitig tatsächlich ja pädagogische Herausforderungen zu bewältigen haben. Und einerseits hat uns die Realität sozusagen überholt. Wir haben beispielsweise ja gefordert, dass es mehr Lehrerstellen gibt, vor allem unbefristete. Das hat der Landtag ja auch im Dezember bereits beschlossen gehabt. Also es gibt zusätzliche Lehrerinnenstellen, die aber immer noch nicht, und das ist sozusagen die Botschaft des Dialogs 2030, noch nicht ausreichend sind, weil sie im Grunde genommen doch nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur den 1:1 Ersatz ermöglichen. Das heißt also, Lehrkräfte, die den Schuldienst verlassen können, ersetzt werden. Das passt aber noch nicht ganz damit zusammen, dass wir nach wie vor noch mit steigenden Schülerinnenzahlen zu rechnen haben. Die Prognose bis 2030 sagt ja voraus, dass die Schülerinnenzahlen steigen. Ob das nochmal sozusagen korrigiert werden muss nach oben oder unten, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Aber für uns ist klar, wenn Schule gut funktionieren soll, dann müssen Lehrerstellen haushalterisch tatsächlich hinterlegt sein. Wir haben ja oft mit dem Vorwurf zu tun, dass es gibt ja quasi sozusagen gerade Lehrkräftemangel, warum brauchen wir dann mehr Lehrerstellen? Mhm. Und unsere Argumentation ist, wir können nur dann attraktive Lehrerinnenstellen ausschreiben, wenn sie tatsächlich unbefristet sind. Und das bedeutet, sie müssen im Haushalt stehen, auch wenn wir sie möglicherweise jetzt 1:1 nicht besetzen können mit voll ausgebildeten Lehrkräften. Wo ich sozusagen gleich zum zweiten Punkt kommen würde, nach Qualifizierung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern. Der Anteil bei den Einstellungen ist in den letzten Jahren wirklich sprunghaft immer wieder angestiegen. Während es im letzten Schuljahr noch knapp 15% waren, liegen wir jetzt schon bei 22% Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern. Das ist ein Zeichen davon, dass es uns nicht gelingt, voll ausgebildete Lehrkräfte einzustellen. Zum einen, weil Thüringen nicht genügend ausbildet. Also wir schaffen es nicht mehr aus dem eigenen Nachwuchs, die Stellen zu besetzen. Aber dass auch bundesweit ein Lehrkräftemangel herrscht, der es notwendig macht, Seiteneinstieg zu ermöglichen. Aber der Seiteneinstieg hat besondere Herausforderungen und die sind zum Teil in Thüringen tatsächlich noch nicht so gut gegeben, dass wir A, die Seiteneinsteigerinnen, die sich dafür entscheiden, in den Schuldienst zu wechseln, tatsächlich auch alle behalten. Viele geben auf, weil der Lehrerinnenberuf doch ein bisschen anstrengender ist, als er von außen zu sein scheint. Und weil wir einfach sozusagen die Kapazitäten für die Nachqualifizierung, für die Qualifizierung nicht in ausreichendem Maße vorhalten. Und das thematisiert der Dialog, dieser Endbericht und macht dort Vorschläge, wie das besser gehen kann.
Eine der Grundforderungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in dieser Frage war ja, dass man die Seiteneinsteiger, sag mal, vor Beginn, bevor man die vor Schüler stellt, ausreichend, das heißt ein Vierteljahr oder vielleicht sogar ein halbes Jahr vorher, sagen wir mal, nachqualifiziert. Das ist ja in Thüringen nicht so richtig der Fall oder nur bei ganz wenigen ein Vierteljahr vorher. Die meisten machen es irgendwie berufsbegleitend und manche fangen auch erst ein halbes Jahr später damit an, weil die Kapazitäten nicht reichen. Die Frage ist jetzt, ist denn in diesem Dialogprozess, da waren ja, war jetzt nicht nur die GEW beteiligt, sondern viele andere, konnte man sich auf diese Forderung einigen? Also hat die GEW sich da durchgesetzt oder ist da eine ganz andere Lösung skizziert worden?
Nee, das Verständnis darüber, dass Seiteneinsteiger bestmöglichst vor dem Einstieg in den Schuldienst schon qualifiziert werden, das ist Konsens gewesen. Wir müssen jetzt sozusagen schauen, wie lang ist so eine Vorqualifizierung sozusagen notwendig. Das wird sich sozusagen im weiteren Prozess auch klären. Also der Endbericht sagt ja nicht, also ist ja nicht so, jetzt steht es da drin und dann ist es so, sondern auch das muss umgesetzt werden. Aber klar ist für uns alle Beteiligten, es muss sozusagen vorher möglich sein, dass die Seiteneinsteigerinnen Schule kennenlernen und um dann sozusagen auch relativ passgenau nach Qualifizierung zu machen. Eine pauschale Qualifizierung ist aus unserer Sicht und aus Sicht vieler Beteiligter nicht unbedingt notwendig. Es gibt ein paar grundständige Sachen, aber viele kommen ja aus Bereichen, wo sie pädagogisch gearbeitet haben. Die brauchen eine ganz andere Qualifizierung als jemand, der tatsächlich in seinem Fach bislang gearbeitet hat, also als Physiker gearbeitet hat, der braucht ganz andere Qualifizierungsangebote. Das muss passgenauer werden. Und das kriegt man am ehesten raus, wenn man sozusagen sie vorher schon mal in Schule hat, um festzustellen, wo ist denn der größte Bedarf.
Die dritte Kernforderung war ja die Etablierung multiprofessioneller Teams. Vielleicht kannst du diesen Begriff auch noch mal kurz erläutern, und die Schlagworte Inklusion, Ganztagsschule spielen da sicherlich eine Rolle. Also was hat es damit auf sich?
Also zum einen heißt multiprofessionelle Teams natürlich, dass es in Schule nicht nur Lehrkräfte und im Primarbereich noch Erzieherinnen gibt, sondern dass es ja tatsächlich durch die sonderpädagogischen Fachkräfte sozusagen schon mal eine weitere Profession gibt. Aber wir festgestellt haben, dass Schule als Sozialraum deutlich mehr Unterstützung braucht. Das schließt einerseits Schulsozialarbeit, Schulpsychologinnen mit ein und andererseits aber zum Beispiel auch Integrationshelfer, die also Kinder mit Förderbedarf tatsächlich in Schule begleiten, und auch viele andere Professionen sind an Schule notwendig. Die Frage von besonderen Fördermaßnahmen, Logopädie, Ergotherapie, all solche Dinge, wo man Kinder und Jugendliche beim Lernen besser unterstützen kann. Die Idee des multiprofessionellen Teams ist ja keine neue, sondern die ist schon eine alte Forderung. Wir haben im Dialogprozess vor allem darüber diskutiert, dass es besser gelingen muss, diese Profession in Schule zu vereinen. Also natürlich sind Schulsozialarbeiterinnen mittlerweile auch im Haushalt stellenmäßig aufgestockt, aber die sind bei freien Trägern beschäftigt. Integrationshelfer sind Individualhilfen. Das müssen Eltern beantragen in einem möglicherweise auch mal langwierigen Verfahren, und bis dann da jemand da ist, dann weiß man nicht genau, wie der eigentlich qualifiziert ist. Das wollen wir stärker vom Kind aus denken, aber auch sozusagen, welche Verantwortung hat Schule, damit diese einzelnen Professionen auch tatsächlich gut miteinander arbeiten können. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass das jetzt alles Angestellte des Thüringer Bildungsministeriums werden müssen, aber dass es tatsächlich eine innerschulische Abstimmung gibt. Was haben diese Professionen zu tun, wo ergänzen sie sich und wo grenzen sie sich auch in ihrer Arbeit voneinander ab?
Wenn du immer sagst wir, heißt es jetzt nicht wir als Gewerkschaft, sondern wir, die wir uns geeinigt haben in diesem Dialogprozess.
Genau.
Die vierte Kernforderung, da geht es, ich meine, das liegt auf der Hand, um das Stichwort Digitalisierung, schnell, nachhaltig, flächendeckend. Worauf wurde sich denn da geeinigt?
Dass die Digitalisierung hat sozusagen zwei Ebenen. Das ist einmal die schulische, und da meine ich jetzt nicht die Ausstattungsfrage, weil ich glaube, die stellt sich so oder so ganz unabhängig davon, was wir diskutieren. Und da gibt es ja die drei Pakete des Digitalpaktes, die jetzt so langsam aber sicher in ihre Umsetzung kommen. Es gibt sozusagen einmal auf der schulischen Ebene die Frage des pädagogischen Einsatzes. Also wir sagen, also da jetzt als GEW sagen wir ja auch Digitalisierung nicht um ihrer selbst willen, sondern digitale Möglichkeiten müssen Lernen unterstützen. Und dafür braucht es nach wie vor Konzepte, didaktische Konzepte, methodische Konzepte, Inhalte müssen anders aufbereitet werden. Das ist sozusagen die eine Ebene, die wir diskutiert haben, was dort nötig ist und wie man das organisieren kann. Die andere Ebene ist im Bereich der Verwaltung tatsächlich digital voranzuschreiten. Wir wissen zum Beispiel, dass das Bewerbungsverfahren schon stärker digitalisiert worden ist, als das vor 2-3 Jahren noch denkbar war. Das kann aber besser werden, sodass ich Menschen, die sich für den Schuldienst in Thüringen interessieren, tatsächlich nur noch sich online bewerben müssen und alles digital einreichen und nicht noch in Papiervariante hinterher schicken müssen. Das sind Prozesse. Die ganze Frage der Personalverwaltung kann digitalisiert deutlich vereinfacht werden. Anfragen, die Schulen beantworten müssen, sei es durch das Ministerium, sei es durch Presse, sei es durch Teilnahme an wissenschaftlichen Untersuchungen, da soll versucht werden, dass eine digitale Struktur zu schaffen, dass eine Schule, wenn sie einmal Daten erfasst, zum Kompetenztest beispielsweise, dass die sozusagen in die verschiedenen Kanäle dann auch eingespeist werden müssen und man nicht verschiedene Formulare hat für die eigentlich gleiche inhaltliche Aussage. Und das sozusagen sind beide Ebenen sind gleich wichtig. Das eine ein pädagogisches Know-how zum Umgang mit Digitalisierung zu entwickeln. Und das andere ist tatsächlich eine Entlastungsstruktur zu schaffen durch digitale Verwaltungsmöglichkeiten.
Ja.
Über diese vier Kernforderungen hinaus gibt es was, was dir als Gewerkschafterin, du bist die Landesvorsitzende der GEW, nochmal unter den Nägeln brennt? Also ist da was von, bei den vier Forderungen nicht dabei, was sozusagen besonders wichtig ist aus Beschäftigtensicht?
Ich fand es super wichtig, dass wir im Dialogprozess 2030 tatsächlich über den Sozialindex ins Gespräch gekommen sind. Als GEW sagen wir ja durchaus, dass Ungleiches ungleich behandelt werden müssen. Und wir wissen, dass es Schulen in besonderen Lagen gibt, die tatsächlich mit einer Kumulation von Herausforderungen zu tun haben. Das ist oft Armut, das ist oft Migrationshintergrund und das ist wenig Infrastruktur insgesamt. Und da sagen wir, wenn wir von Bildungsgerechtigkeit reden wollen, dann müssen wir diese Schulen auch in besonderer Art und Weise ausstatten, sowohl sächlich, räumlich, aber als auch personell. Und dieser Sozialindex ist beispielsweise auch eine der Kernforderungen, die dem Bericht vorangestellt sind, dass wir dieses Jahr, also dieses Jahr 2021 dafür nutzen wollen, zu überlegen, wie kann denn ein Sozialindex in Thüringen aussehen, ohne dass er Schulen stigmatisiert, zu sagen, das ist die böse Schule, die braucht jetzt mehr, sondern zu sagen, diese Schule hat besondere Herausforderungen und deswegen kriegt sie eine besondere Unterstützung. Das wollen wir diskutieren. Da habe ich dem Bildungsministerium auch schon ein Angebot unterbreitet, in einer Konferenz sozusagen mal auszuloten, welche Möglichkeiten gibt es, den Sozialindex zu errechnen und welche Kriterien man da ansetzt. Und da bin ich tatsächlich zufrieden, weil das ist so ein heikles Thema, ne? Also man hat tatsächlich sofort bei dem Stichwort Sozialindex mit dem Vorurteil zu tun, wir wollen Schulen stigmatisieren. Aber da sagt die GEW ganz klar, es geht nicht um Stigmatisierung, es geht um Bildungsgerechtigkeit. Es geht darum, dass die Kinder und Jugendlichen gute Chancen haben und dafür brauchen die Pädagoginnen und Pädagogen Unterstützung. Mhm. Das ist das eine, was mir sozusagen sehr wichtig war. Und das andere ist die ganze Frage der Entlastungsmöglichkeiten im Bereich der Schulleitung. Also es gibt vereinbart aufgrund des Dialogprozesses 2030 Modell Schulen, die eine Verwaltungsassistenz bekommen. Und es wird relativ schnell geprüft werden, welche Aufgaben kann denn tatsächlich von der Schulleitung abgenommen werden, damit sich Schulleitung wieder um das kümmern kann, was nämlich ihre Aufgabe sind, nämlich eine pädagogische Schulentwicklung zu ermöglichen und nicht permanent Formulare auszufüllen. Das sind so zwei Punkte, die ich aus GEW-Sicht tatsächlich vorne ranstellen würde und sagen würde, wenn uns das gelingt, Schulen so auszustatten, wie sie es brauchen und Schulleitungen zu entlasten, damit wir Schulentwicklung machen können, dann bin ich da schon durchaus zufrieden.
Ja, das vor allen Dingen das Zweite mit der Entlastung von administrativen Aufgaben oder den Verwaltungsaufgaben, das ist ja eine uralte Forderung, das wäre ja ein richtiger Schritt. Wenn du jetzt sagst, da soll es Modellschulen geben, ist da irgendwas über die Dimension bekannt? Sind das 3 Modellschulen, 50 Modellschulen? Also was ist da geplant?
Da bin ich jetzt tatsächlich gerade überfragt, wie viele das sind, aber das Modellprojekt läuft in den nächsten Wochen an. Mhm. Das kriegt man vielleicht auch nochmal raus und nachrecherchiert, wie viel das tatsächlich betrifft. Es wird auf alle Fälle in verschiedenen Schularten getestet. Also wir haben ja Grundschulen, Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen. An allen soll es getestet werden, weil die Bedarfe wahrscheinlich unterschiedlich sind, je nach Größe, je nach Struktur. Und daraus sollen dann halt Ableitungen getroffen werden. Wichtig bei der Frage ist ja zum Beispiel zu klären, wer bezahlt denn die Verwaltungsassistenz? Normalerweise wird die Schulsekretärin vom Schulträger gestellt. Und da muss man nochmal sehr genau schauen, wer übernimmt denn eigentlich die Kosten für eine Schulverwaltungsassistenz oder die halt mehr ist als Schulsekretariat. Da sind noch einige Bretter zu bohren, glaube ich, aber da wird sich eine Lösung finden. Und möglicherweise müssen sich auch Schulen nach wie vor dort an der Stelle Menschen oder Personen teilen. Aber das zusammengedacht mit einer stärkeren Digitalisierung von Verwaltung schafft möglicherweise auch schon eine spürbare Entlastung für die Schulleitung.
Ja. Vielleicht nochmal so zum Ausblick. Mit diesen ganzen Ergebnissen im Dialog Schule 2030 Prozess. Erstmal ist es ja so, dass der Bildungsminister das jetzt an den Landtag übergeben hat, beziehungsweise den Bildungsausschuss. Da kann man sich jetzt fragen, naiverweise, wieso macht er das eigentlich? Der ist doch für die Bildungspolitik verantwortlich und bestimmt doch über die Schulen und Kitas. Das wäre die erste Frage. Und die zweite, was ist denn jetzt die Perspektive? Jetzt ist das Papier vom Ministerium dorthin gewandert. Jetzt haben das die Bildungspolitiker. Und nun, was passiert da?
Also richtig ist zwar, dass der Bildungsminister Kitas und Schulen verantwortet, aber der Bildungsminister macht keine Gesetze. Das heißt, wenn man an bestimmten Punkten etwas ändern will, beispielsweise die Errichtung eines Schulkontos, dass dieser ganze Pratz mit Klassenfahrten und Bücherbestellungen deutlich besser organisiert werden kann, das ist Aufgabe des Landtags, ein Gesetz zu machen. Insofern ist es tatsächlich richtig und wichtig, dass der Endbericht jetzt im Landtag vorliegt, vor allem bei den Abgeordneten im Bildungsausschuss, dass die wissen, was sind eigentlich die Lösungsvorschläge der an Schule Beteiligten und woran müssen sie in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten, damit die Dinge auch Realität werden. Das andere ist, dass ja ein Teil der Forderungen tatsächlich schon erfüllt worden ist. Stichwort war das eine, sagen Lehrerstellen, aber es ist zum Beispiel auch das Stichwort A13, E13 für Grundschullehrkräfte, das ist beschlossen worden. Und auch die Erhöhung der Beschäftigungsumfänge von Erzieherinnen, eine wesentliche Forderung aus dem Bericht, ist mittlerweile umgesetzt. Insofern ist die Landtagsebene tatsächlich mitentscheidende und dadurch, dass ein Teil der Landtagsabgeordneten ja bei dem Prozess dabei waren, sozusagen auch eine Konsequenz, dass die natürlich auch den Endbericht bekommen und sich jetzt hoffentlich konstruktiv damit auseinandersetzen. Und wie geht's weiter? Ja, das haben wir letzte Woche beim Livestream, also bei der Präsentation des Endberichts festgestellt. So ein Prozess hört ja nie auf. Also das ist jetzt ein Endbericht, der zusammenfasst, was die Menschen in diesem Dialogformat miteinander vereinbart haben, wo sie die Lösungen sehen für die Problematik, wie man Thüringer Schulen gut aufstellt. Aber das heißt natürlich, dass jetzt sozusagen die Umsetzungsdebatten anfangen müssen. Und ein Beispiel habe ich ja schon gesagt, Sozialindex, da habe ich ein Angebot gemacht. Ich hoffe, dass das Ministerium sich da bald auch entscheidet, dass wir das gemeinsam diskutieren und da eine Veranstaltung machen. Und wie gesagt, auch das Modellprojekt mit der Schulverwaltungsassistenz, das läuft, das sind jetzt sozusagen Schritte und wir müssen, glaube ich, als Dialogpartner weitere Termine vereinbaren, um tatsächlich zu gucken, was passiert mit diesen Ergebnissen. Also wie gestaltet sich die Umsetzung? Sind wir da in einem guten zeitlichen Rahmen? Stehen wir vor neuen Problemen, die sich dabei aufgetan haben in der Umsetzung? Manchmal ist es ja so, dass man nicht alles mitbedenkt und man dann feststellt, oh, hier müssen wir nochmal ran, wir müssen nochmal gucken, wer dafür verantwortlich ist, dass wir im Grunde genommen wie so eine Art Begleitgruppe haben müssen, die die Umsetzung der Ergebnisse sozusagen beobachtet, evaluiert und gegebenenfalls halt auch neue Debatten anstößt. Und klar ist auch, dass es weitere Fragen geben wird. Also wir haben mit Sicherheit nicht alles beantwortet und Corona hat uns da, glaube ich, auch noch die eine oder andere Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Und insofern, glaube ich, ist es so ein zwar ein Endbericht, aber mit dem Ausblick darauf, dass es natürlich weitergehen muss.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Wir bleiben darüber im Gespräch. Wir werden gerne berichten, wenn es zu einzelnen Umsetzungen oder Diskussionen dazu kommt, zu den einzelnen Kernforderungen, vor allen Dingen das Thema Sozialindex. Wenn die GEW diese Konferenz machen sollte, werden wir darüber berichten. Ich danke dir, Katrin Fitztum, Landesvorsitzende der GEW Thüringen, für dieses Gespräch. Danke.
Gerne.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und ich begrüße jetzt im Gespräch Nadine Hübener. Nadine Hübener ist Referentin für Bildung, speziell für den frühkindlichen Bereich und den Bereich Sozialpädagogik innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen. Dafür ist sie zuständig und sie habe ich vorab im Interview zu einer Online-Seminarreihe befragt. Hallo Nadine.
Hallo Michael.
Die GEW Thüringen bietet jetzt seit 2-3 Wochen auch eine sogenannte Online-Weiterbildungsreihe, Seminarreihe an. Die geht von März bis Juni 2021. Da geht es um ganz verschiedene Themen. Dazu sprechen wir gleich. Jetzt aber eigentlich die Frage, erstmal der Einstieg. In Corona-Zeiten machen das ja quasi alle. Alle sind darauf, alle, die irgendwas mit Bildung, Weiterbildung, Ausbildung zu tun haben, stellen ja auf Online-Formate um. Das heißt, die Menschen sind per Videoseminar oder Videokonferenz dabei. Was ist denn jetzt sozusagen die Besonderheit? Was macht denn die Online-Veranstaltungsreihe der GEW besonders?
Also immer am ersten und am dritten Montag im Monat gibt es dieses Format bei der GEW auf der Couch. Du hast schon erwähnt, dass diesen Montag ich selbst dran war mit einem Thema. Am 15. März wird dann alles, was Recht ist, Tipps und Informationen für Lehramtsanwärter im Thema sein. Für den April ist geplant Wissenswertes rund um die Versorgung im Ruhestand im öffentlichen Dienst. Und im Mai Achtsamkeit, eine Einführung mit Übungen, sowie Sie hören von meinem Anwalt, wie Schulleitungen und Hortkoordinatoren mit den Reaktionen von Eltern umgehen können. Also über alle Bildungsbereiche hinweg Angebote, die Schulungscharakter an der Stelle tatsächlich haben, beziehungsweise bei der Achtsamkeitsübung auch sehr praktisch ausgelegt sind. Also das wird in die Richtung gehen, dass die Kolleginnen eben nicht nur einfach vorm Rechner sitzen und lauschen und diskutieren, sondern tatsächlich auch in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Arbeitszimmer, wo auch immer sie sich dann befinden, Übungen durchführen werden sollen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein Kita-Erzieher und ich habe das Seminar, wie ich mich in der GEW zurechtfinde, noch nicht besucht, dann habe ich jetzt erstmal den Eindruck, da gibt es irgendwie 870 AGs, die alle irgendwie existieren. Aber vielleicht kannst du ja nochmal ganz grob einen Überblick geben, wo müsste ich mich eigentlich hinwenden, was gibt es da für Arbeitsgruppen, wo kann ich mich irgendwie einbringen?
Na, ich glaube, als gutes Einfallstor kann man da die Homepage der GEW Thüringen benutzen, www.gew-thüringen.de. Die ist so aufgebaut, dass man sich über seinen Arbeitsbereich, in dem man arbeitet, durchklicken kann. Und sprich, jemand, der in einer Kita arbeitet, klickt dann auf Kita und findet dann die Struktur, die GEW für diesen Arbeitsbereich vorhält, dann aufgelistet, so würde ich es mal bezeichnen, über verschiedene Möglichkeiten, die man anklicken kann. Da wird von einem Referat gesprochen. Das ist eher so die Ehrenamtsstruktur in Thüringen bei uns. Ja. Und dort steht zum Beispiel auch die Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe Kita und Kita-Leitungen gibt es momentan. Es gibt aber auch eine Arbeitsgruppe Kindheitspädagogin. Und dann kann man gucken, wo gehöre ich eigentlich rein. Es gibt auch was für Erzieherinnen in Ausbildung. Klickt man da drauf, erhält Informationen, Kontaktmöglichkeiten und Hintergrund News aus dem Bereich. Und genau das Gleiche funktioniert auch für die anderen Bereiche. Also jemand, der aus dem Bereich Schule kommt, klickt am Anfang auf Schule und findet dann die Struktur und klickt sich quasi durch und findet schlussendlich relativ schnell, also man muss nicht 100 Klicks machen, findet relativ schnell Ansprechpartner und die wichtigsten Informationen aus der GEW.
Bevor wir jetzt zu der Weiterbildung kommen, die du ja gemacht hast mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mich jetzt interessiere für eine dieser Online-Seminare und Veranstaltungen, ist das dann auch die Homepage, wo ich hin muss oder wo muss ich mich hinwenden?
Genau, auf der Homepage gibt es die grundlegenden Informationen, und zwar an prominenter Stelle, also wenn man www.gew-thüringen.de eingibt, dann gibt es dort oben einen sehr großen Bereich, der nennt sich Slider. Und im Slider selbst wird auf diese Veranstaltungsreihe bei der GEW auf der Couch hingewiesen. Und wenn man das anklickt, dann erhält man einen Überblick über sämtliche Veranstaltungen, die wir bis zum Sommer erstmal geplant haben, klickt sich dann wieder durch über die unterschiedlichen Anmeldemöglichkeiten, also klickt in die Veranstaltung rein, für die man sich interessiert und sieht dann, bis wann man sich anmeldet, wie man sich anmeldet. Und ob es gebunden ist an eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, das habe ich für mein Seminar zum Beispiel gemacht, aber es gibt auch offene, bei der also auch Kolleginnen, die noch nicht gewerkschaftlich organisiert sind, sich genauso anmelden können.
Jetzt kommen wir mal zu deinem Seminar, weil das auch ein spannendes Thema ist. Das hatte ja den schönen Titel "Lieber auf Nummer sicher gehen? Fragezeichen, Aufsichtspflicht in der Kita". Welches Problem steckt denn eigentlich dahinter oder warum besuchen denn Erzieher und Erzieherinnen eine solche Veranstaltung? Die müssen doch, theoretisch müssen die das doch alle drauf haben, qua ihrer Ausbildung. Also welche Aufsichtspflicht habe ich, und wie übe ich die aus, in welchen Fällen? Oder haben die das nicht drauf? Warum müssen die sich da weiterbilden überhaupt?
Also grundsätzlich haben die das drauf. Und dann gibt es Situationen, in der pädagogischen Praxis, bei der sie merken, dass ihr theoretisches Wissen an der Stelle noch nicht dazu führt, dass sie sich hundertprozentig sicher sind. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Sie haben es drauf, aber nicht für alle Situationen eine hundertprozentige Sicherheit. Und genau dafür diente dieses Seminar, um an Einzelfällen, die ich mir vorher von den Teilnehmern habe zuschicken lassen, also sie konnten mir vorher sagen, welches konkrete Problem sie schon mal in der Praxis hatten, was sie gerne besprechen möchten. Und dann haben wir da, habe ich verschiedene Dinge erläutert, also gesetzliche Grundlagen, Urteile auch aus dem, vom Bundesgerichtshof. Und an denen haben wir uns lang gehangelt, um diese konkrete Situation zu beackern und zu gucken, was hätte man tun müssen oder beziehungsweise für die Zukunft gesehen, was wird man das nächste Mal tun. Und da machen die ganz viel richtig und wollen aber nochmal für den konkreten Einzelfall analysiert bekommen, weshalb sie es richtig machen und wie sie sich gegebenenfalls doch nochmal besser absichern können in verschiedenen Situationen.
Von dir bestätigt oder abgesichert oder war das eher sozusagen so eine kollektive Fallberatung?
Beides. Also es haben sich viele Kollegen eingebracht in die Diskussion. Natürlich ist es für eine Erzieherin oder einen Erzieher hilfreich, wenn er hört, wir machen das genauso oder wir machen das ähnlich oder wir haben folgende Problematik auch gehabt und haben sie so gelöst. Das scheitert manchmal, also nicht alle Dinge sind vergleichbar. Ne? Also rein baulich zum Beispiel schon eine Kita, die komplett Glasfronten hat, die kann den Außenbereich der Kita besser einsehen als ein altes Objekt, obere Gruppe, die Erzieherin ist oben und sieht so gut wie gar nichts, was im Außenbereich passiert. Ist nicht vergleichbar und von daher scheitert es daran, die können das nicht übertragen, die können nicht ihr Haus komplett abreißen und sich einen Glasbau hinstellen. Das funktioniert also nicht. Aber andere Dinge sind eben vergleichbar und dann zu hören, okay, das Problem habe nicht nur ich allein in meiner Kita, sondern das haben auch andere und die haben folgende Lösungsvorschläge erarbeitet. Mhm. Was ich mache in dem Seminar ist tatsächlich die juristische Grundlage dafür zu legen und zu gucken, welche Vertragspflichten bestehen, welche Versicherungen greifen, aber auch in verschiedenen Momenten. Also gibt es eine Berufshaftpflichtversicherung des Trägers, gibt es eine Berufshaftpflichtversicherung des Beschäftigten? Wer an welcher Stelle wirkt was?
Okay, das systematisch verstanden, aber ich kann mir jetzt wenig darunter vorstellen. Vielleicht kannst du mal einen besonders spannenden Einzelfall uns mal darlegen und auch vielleicht, also vielleicht auch einen, wo die Meinungen auch auseinandergingen, was man da zu tun hat. Fällt dir da einer ein?
Ja, die Abholsituation in der Kita. Und ein, also da ist vertraglich festgelegt, wer das Kind überhaupt abholen darf. Und Erzieherinnen und Erzieher dürfen das Kind nicht an andere Personen rausgeben. Es kommt aber immer wieder aus unterschiedlichen Gründen zu Situationen, bei der das Kind nicht pünktlich abgeholt werden kann. Mhm. Mutter steht im Stau auf der Autobahn, Vater ist sowieso noch arbeiten oder alleinerziehend, Oma ist auch nicht greifbar, kann das also alles nicht machen. Und dann ist die Frage, okay, wer kann jetzt schnell dieses Kind abholen? Und das Elternteil, was telefonisch erreicht werden kann, sagt, meine Freundin wohnt nebenan, sie holt jetzt das Kind. Na, dann ist es wenigstens erstmal abgeholt. Ist juristisch gesehen eine absolut heikle Situation, weil dafür keine Vertragsgrundlage besteht. Sprich, passiert dem Kind irgendetwas bei der Freundin, ja, die das Kind abgeholt hat, dann können Eltern sich immer wieder darauf berufen und sagen, diese Person, ich habe das zwar am Telefon gesagt, manche sagen dann auch, ich habe nie mit euch telefoniert, ich habe also auch nie am Telefon gesagt, dass sie abholen können. Aber selbst wenn, könnte die Mutter sagen, ich habe euch nie die schriftliche Einverständniserklärung gegeben, dass meine Freundin das Kind abholen darf. Daraus kann also tatsächlich auch ein juristischer Streitfall werden. Für den, ne, für die Konstellation, es passiert etwas.
Aber das ist doch der Normalfall, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Der Normalfall ist doch, dass der, also das kenne ich noch aus der Situation, als meine Tochter in die Kita ging. Der Kindergarten legt dir eine Liste vor, so eine Tabelle, und da sollte ich mal alle eintragen, die das Kind abholen dürfen.
Genau.
Und dafür musste ich unterschreiben. Und das gibt es aber nicht immer, oder wie? Oder?
Doch, das gibt es schon immer. Aber jetzt steht die Freundin, die neben der Kita wohnt, die einem jetzt einfällt, dass sie schnell mal das Kind abholen könnte, die steht eben nicht in der Liste. Weil man denkt ja nicht an alle möglichen Konstellationen und schon gar nicht an die Freundin, die neben der Kita wohnt und jetzt gerade mal echt praktisch wäre. die steht dann da eben nicht drin. Sprich, die Erzieherin hat keinen Nachweis, dass es tatsächlich durch die Eltern legitimiert ist, dass diese konkrete Person jetzt das Kind abholen darf.
Das heißt, die Mutti ruft an, sie steht im Stau, sagt, die Freundin holt es ab, die Freundin kommt und die Erzieherin darf es nicht rausgeben.
Eigentlich nicht, weil das Kind, die Freundin steht nicht auf der Abholliste.
Und das Kind schreit und will mit der Freundin mitgehen.
Ja, schwierig.
Was macht man da?
Und was macht man da? Man holt sich einen Zeugen für dieses Telefonat. Das ist die Variante, um da tatsächlich gegebenenfalls juristischen Konsequenzen für den Fall, es passiert dann doch irgendwas bei der Freundin, aus dem Weg zu gehen.
Das heißt, in dem Fall macht man Lautsprecher, also stellt jemand daneben und macht einen Lautsprecher an oder sagt man dem nach dem Telefonat, pass auf, der hat mich angerufen, hat das und das gesagt.
Man stellt einen Lautsprecher an oder gibt das Telefon kurz weiter, informiert vorher die Mutter, ich gebe jetzt das Telefon weiter und sie sagen es bitte auch nochmal meiner Kollegin. Da wird es ins Gruppenbuch eingetragen, dass dieses Telefonat stattgefunden hat und zwar unter Zeugen. Und darum geht es ganz, ganz viel und ging es auch ganz viel in diesem Seminar, zu dokumentieren, welche Vorfälle es gab, Verletzungen zu dokumentieren, Gespräche zu dokumentieren, irgendwelche technischen Schwierigkeiten zu dokumentieren, Dinge, die kaputt sind, im Außengelände zu dokumentieren, alles, also das hört sich furchtbar formal an und vielleicht auch anstrengend, aber die Kollegen machen das eigentlich alle im Großen und Ganzen. Da ist manchmal bloß die Frage, muss ich wirklich jedes kleine Ding da eintragen? Und da habe ich die Frage gestellt, also es ging zum Beispiel um eine kleine Verletzung, dafür gibt es in den Kitas Bücher, in die wird das eingetragen, dass es eine Verletzung am folgenden Tag folgendem Kind gab und das muss von den Eltern gegengezeichnet werden. Und da gab es tatsächlich auch Diskussionen, muss man eine Schürfwunde eintragen und gegenzeichnen lassen? Da habe ich gefragt, warum nicht? Ihr habt dieses Buch, es ist doch ein leichtes, das schnell einzutragen und die Eltern am Nachmittag gegenzeichnen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass eure 20 Kinder sich jeden Tag mehrmals verletzen und ihr 40 Eintragungen jeden Tag in dieses Buch machen müsstet. Also von daher, was hindert euch? Das Buch ist immer da, es liegt immer griffbereit, tragt es ein. Führt dazu, dass sollte tatsächlich sich eine Wunde entzünden und Eltern sind der Meinung, sie müssten jetzt doch das hinterfragen, wer da eigentlich gerade sie nicht informiert hat über diese Wunde, dann kann man es nachweisen.
Das klingt jetzt so, als wäre quasi das Wissen darum, wie das Verfahren läuft, da. Nur es ist so ein bisschen Bequemlichkeit, das Ding auch einzutragen.
Ja, Dinge schleifen sich dann eben auch ein. Wenn nichts passiert, dann fragt man sich irgendwann, muss ich das alles überhaupt so formal und umfassend und ausführlich immer machen? Ne? Und wo kein Kläger, da kein Richter. Viele Dinge gehen ja auch gut. Also nicht jede Schürfwunde entzündet sich und muss im Krankenhaus später mal behandelt werden. Nicht jedes Kind, was auf einem Klettergerüst ganz hoch geklettert ist, fällt runter und verletzt sich dabei stark. Nicht jede Abholsituation, die informell geklärt wurde, führt ja dazu, dass es danach nochmal das Bedürfnis der Eltern gäbe, dagegen zu klagen, weil es zu einer Zuspitzung, also zu einer Verletzung vielleicht auch beim Kind gekommen ist, zu einem Vorfall. Also in den allermeisten Fällen gehen ja Dinge gut. Und daraus resultiert nichts Juristisches, aber manchmal eben doch.
Wenn ich so drüber nachdenke, ist das ja eigentlich auch im Interesse des Trägers, oder? Dass die Leute, also die Beschäftigten dort in diesen Fragen, wenn es um Absicherung auch geht, rechtliche Absicherung, fit sind und das auch machen. Also bieten denn die Träger dazu auch Weiterbildung an oder macht die Gewerkschaft das jetzt alleine oder wie ist da die Situation?
Also ich kenne keinen Träger, der solche Fortbildungen anbietet. Die Unfallkassen machen das. Da mieten sich dann Träger auch ein, also buchen quasi für ihre Einrichtung, für ihre Beschäftigten so eine Fortbildung zum Thema Aufsichtspflicht. Und ja, du hast absolut recht, der Träger hat nicht nur ein Interesse, sondern ein hohes Interesse dran. Weil er ist der Vertragspartner mit den Eltern. Die vertragliche Aufsichtspflicht obliegt dem Träger. Er delegiert sie nur nach unten an die Einrichtung. Mhm. Er ist der Vertragspartner. Er ist also auch derjenige, der als erstes verklagt werden würde von den Eltern. Mhm. Und er hat ein hohes Interesse daran zu wissen, was in den Einrichtungen tatsächlich so läuft. Und, das kommt noch hinzu, wenn der Zaun kaputt ist und der Träger davon nichts weiß, dann kann er auch nicht reagieren. Also auch da muss das Interesse des Trägers sein, so viel wie möglich zu wissen, was an Vorfällen in der Einrichtung passiert ist, um auch adäquat darauf reagieren zu können.
Wenn die Träger so ein hohes Interesse dran haben, das aber nicht machen, ist es vermutlich, sagen wir mal, aus Geldgründen, um da Geld zu sparen oder nicht auszugeben. Heißt ja, für euch gibt es sozusagen dauerhaften Bedarf. Also ihr könnt ja solche Veranstaltungen durchaus öfter anbieten. Das ist der eine Teil der Frage. Der zweite ist, soll es auch nach Corona in digitaler Form weiter angeboten werden oder bewährt sich das eigentlich nicht?
Also das Seminar Aufsichtspflicht, das mache ich für den Bereich Kita und für den Bereich Hort, das könnte ich in einem regelmäßigen Turnus immer wieder anbieten. Weil wie gesagt, die Unfallkassen machen das. Da gibt es aber nach wie vor immer wieder Kollegen, die noch nie ein Aufsichtspflichtseminar besucht haben oder bei denen es so lange her ist, dass die das gerne mal wieder auffrischen wollen, die jetzt frisch in den Beruf eingestiegen sind. Also das könnte ich mindestens zweimal im Jahr machen für die unterschiedlichen Bereiche Kita und Hort. Das habe ich früher auch gemacht und von daher wird es immer mal wieder auch bei der GIW als Fortbildung angeboten werden. Ob ich es digital mache, sollte es eine Zeit nach Corona geben, nach den Corona-Einschränkungen, dass sich in Präsenz zu treffen und miteinander zu diskutieren in einem Seminar ist, also das Diskutieren vielleicht noch nicht, aber in einem Präsenzseminar lasse ich die Teilnehmer in kleinen Gruppen an dem Fall arbeiten und Fragen formulieren, Lösungsansätze aufschreiben. Da habe ich noch nicht so richtig einen Plan, wie ich das im digitalen Bereich machen könnte. Ich weiß auch, dass es bei Videokonferenzen die Möglichkeit gibt, Einzelräume zu erstellen und die quasi in Gruppenräume zu entlasten und dann arbeiten die an Themen und kommen wieder zusammen. Dafür brauche ich aber eine Teilnehmerzahl, bei der dann auch die Kleingruppenarbeit funktioniert. Muss ich drüber nachdenken. Mhm. Da habe ich noch kein abschließendes Urteil. Ich glaube, ich würde, also dieses Jahr muss ich sowieso noch im digitalen Bereich nochmal anders ausprobieren. Das stellt sich gar nicht, da eine Präsenzveranstaltung zu machen. Und dann werde ich, glaube ich, mal gucken, ob das nicht gegebenenfalls eine Variante wäre, das auch weiterhin digital zu machen oder doch wieder zurück in die Präsenz zu gehen. Mhm.
Wenn du sagst, dieses Jahr, das ist ja eine ganz pessimistische Sichtweise. Andere haben ja eher eine optimistische und sagen, im Sommer sind wir doch alle geimpft. Da sind wir jetzt bei meiner, das war jetzt eine total elegante Überleitung zu meiner letzten Frage. Es dürfen sich ja jetzt auch die Pädagogen oder die Beschäftigten an den Kindertageseinrichtungen impfen lassen. Also die sind in der Priorisierung nach vorne gegangen und auch in Thüringen und können seit letztem Wochenende sich impfen lassen. Hast du Rückmeldungen darüber, wie die Impfbereitschaft ist? Und was ich noch viel spannender finde, gibt es eigentlich unter Kita-Erzieherinnen und Erziehern auch Impfverweigerer oder gar Corona-Leugner? Ist dir sowas begegnet in deiner täglichen Arbeit mit den vielen Kontakten zu den Beschäftigten dort?
Also ich habe keine konkreten Zahlen, aber das, was ich an Rückmeldungen von Gewerkschaftsmitgliedern bekommen habe und das, was man auch in den Medien mitbekam, wie schnell die Impftermine genau für diese Gruppe eben auch weg waren, war der One auf die erste Möglichkeit, sich jetzt überhaupt impfen zu lassen, extrem hoch. Und die Kollegen haben das auch gefordert, dass sie in der Impfpriorisierung nach oben rutschen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es in den Kollegien eine hohe Skepsis gegenüber sowohl der Testung als auch bezüglich der Impfung. Und ich glaube, das wird nachher ein Dominoeffekt sein. Die ersten, die geimpft werden und im Kollegium von der Impfung erzählen und auch die ja auch mit einer Sicherheit dann wieder auf Arbeit kommen können, weil sie geimpft sind, werden meiner Auffassung nach überzeugend genug sein, für die anderen diesen Schritt dann ebenfalls zu gehen. Zumindest bei der Testung war das der Effekt in den Einrichtungen gewesen. Wenn Kollegen sich gekümmert haben, gesagt haben, wir brauchen einmal in der Woche die freiwillige Testung hier bei uns und jeder entscheidet selbst, ob er sie haben will, also ob er zum Testen geht oder nicht, führte zu dem Dominoeffekt, dass immer mehr Kollegen dann die Testung auch gemacht haben.
Dann erstmal vielen Dank. Also wir haben darüber gesprochen, über die Online-Veranstaltungsreihe. Deine spezielle, die du angeboten hast, war ja die zur Aufsichtspflicht im Kita-Bereich. Und jetzt hatten wir zum Schluss nochmal den Schwenk zu den Impfungen bei den Pädagogen und Pädagoginnen, auch im Kita-Bereich. Nochmal herzlichen Dank.
Bitteschön.
Und das war die erste Sendung im März von Bildung in Thüringen. Mein Name ist Michael Kummer. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Die zweite Sendung im März, also in 2 Wochen dann, wird, wenn es alles klappt und wir unsere spannenden Interviewpartner und Partnerinnen auch so finden und sie auch Zeit haben und wir das alles vorab aufzeichnen, wird dann um das freiwillige soziale Jahr Politik sich drehen. Wir werden euch zeigen oder vorspielen, was das eigentlich ist, genau das FSJ Politik und wie man sich da bewerben kann. Also, bis dahin, macht's gut.